Meine liebe Schwester Rahel, eigentlich würde ich dir gerne schreiben, geliebte Schwester, doch das kommt schon lange nicht mehr über meine Lippen. Erinnerst du dich an unsere Kindheit? Als wir klein waren, verbrachten wir viel Zeit zusammen. Wir haben gespielt und gelacht, uns aneinander und miteinander gefreut. Wir haben zusammengehalten, egal was von außen kam. Doch je älter wir wurden, umso mehr bist du in den Vordergrund getreten. Du wurdest immer beliebter und ich immer weniger beachtet. Bei jeder Gelegenheit, jedem Fest und jeder Party standest du im Mittelpunkt. Dir sind die Jungs zu Füßen gelegen. Mich hat keiner beachtet. Ich fühlte mich oft so elend und ich war so eifersüchtig auf dich. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe, als Vater mir sagte, dass ich Jakob heiraten werde. Ich hätte das Vorrecht, ich als die Ältere. Das stünde mir zu. Was für eine Freude. Ich werde Jakob heiraten, nicht du. Endlich war ich mal an der Reihe. Endlich werde ich geliebt werden. Ich werde Kinder haben. Für diesen einen Moment war ich die glücklichste Frau der Welt. Was mir nicht gesagt wurde und ich auch nicht ahnte, war, dass der Vater uns beide an Jakob geben würde. Ich bin jetzt eine Woche verheiratet, davon war ich eine Nacht glücklich. Und dann kam dieser Schock. Warum? Warum muss das sein? Du hast alle Chancen und jetzt nimmst du mir meinen Mann weg. Warum kannst du mir einfach meinen Mann wegnehmen? Ich liebe Jakob und ich hatte die Fantasie, wenn er mit mir weggeht, heim zu seinen Eltern, dann würde er mich alleine lieben. Wie werde ich das aushalten? Wie werden wir das zusammen aushalten? Ich weiß es noch nicht. Werden wir zusammenfinden oder werden wir gegeneinander kämpfen? Wie soll das werden? Deine Schwester Lea. Ich habe mir diese Gedanken gemacht, um für mich zu verstehen, wie es wohl Lea ging. Oder überhaupt, wie es einem Menschen geht, wie es Menschen geht, die nicht geliebt sind. Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Weil ich irgendwie immer geliebt war. Von meinen Eltern, von meiner Frau. Alles mal mehr oder weniger intensiv. In der Schule war ich in der Beliebtheitsskala nicht ganz oben. Hi! Aber ich hatte meine Freunde und ich war akzeptiert. Ab und zu kenne ich auch die Erfahrung, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Doch was heißt es, nicht geliebt zu sein? Lea, wie sie uns in der Bibel beschrieben wird, ist eine tragische Person. Ihre Schwester Rahel wird als sehr attraktiv beschrieben und anscheinend auch umworben. Der Laban sagt mal, ach Jakob, ich gäbe sie dir, es ist besser, ich gäbe sie dir wie einem anderen Mann. Aus dem Text ist nicht so ganz klar, war die Lea eher schüchtern oder sah sie schüchtern und zurückhaltend oder sah sie auch nicht gut aus. Ja, das Wort, das da steht, lässt sich übersetzen mit ihre Augen waren matt. Es lässt sich aber auch übersetzen, ihre Augen waren sanft. Das ist also ein bisschen Interpretation, vielleicht auch beides. Ja, auf jeden Fall, Lea war sowas wie ein Mauerblümchen. Ja, wer geht heute Abend zum Tanz in den Mai? Die Lea war diejenige, die, wenn sie aufgefordert war, die Letzte war, die aufgefordert wurde. Oder beim Schulsport die Letzte, die gewählt wurde in die Gruppe. Die Situation war klar. Jakob wollte Rahel heiraten. Ja, in der Bibel heißt es, und Jakob gewann Rahel lieb und sprach zu Laban, ich will dir 7 Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. 7 Jahre für dich arbeiten. Ja, und das hat er ja auch getan. Der Punkt ist es, einfach zum Verständnis, warum tut sowas, damals war ganz üblich, wie heute noch in manchen Ländern, der Brautpreis. Wenn du aber nichts hast, um zu bezahlen, deswegen hat er gearbeitet. Jakob sagt an anderer Stelle mal, als ich damals über den Jordan ging, besaß ich nur einen Wanderstock. Das hat nicht gereicht. Also musste er den Brautpreis abarbeiten. Und das war wohl recht erfolgreich, denn es wird auch beschrieben, dass der Laban durch die Arbeit von Jakob sich sein Besitz mehrte, erstmal. Dann kommt die Hochzeit und der Jakob wacht am nächsten Morgen neben der falschen Frau auf. Also aus seiner Sicht. Ja, er heiratet die Rahel und morgens liegt die Lea neben ihm im Bett. Das kann man sich nicht reindenken, ich weiß auch nicht, wie das geht. Das braucht man, möchte ich auch gar nicht diskutieren. Und der Jakob rennt gleich vor dem Frühstück, ohne Kaffee, völlig empört zum Laban und beschwert sich. Und eine Woche später heiratet er die Rahel und arbeitet dann nochmal 7 Jahre für sie. Ja, und es steht wirklich so drin, verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. Und Jakob willigt ein. Wie gesagt, ich tue mich da unheimlich schwer, mich da in so eine Situation reinzudenken, aber die Lea hatte nur eine knappe Woche Zeit, sich auf diese Situation einzustellen und vorzubereiten. Das ist nicht viel. Ich weiß nicht, ob man sich auf so eine Situation überhaupt vorbereiten kann. Es war ja damals ganz normal, dass ein Mann mehrere Frauen hatte. Und in vielen Kulturen ist es auch heute noch was völlig Übliches. Aber nach einer Woche, quasi nach der Anstandswoche, gleich eine zweite Frau heiraten, ist schon heftig. Und der Alltag sah wohl auch wirklich so aus. Wenn man die Texte alle durchliest über Lea und Jakob und Rahel. Gegenüber der Lea hat der Jakob seine ehelichen Pflichten erfüllt. Und sonst war er bei der Rahel. Ja, ein bisschen später, als die Rahel hatte ein paar Jungs, die Lea hatte ein paar Jungs, Entschuldigung, da heißt ein bisschen später, der Ruben geht aufs Feld und findet Liebesäpfel. Der nahm sie mit nach Hause, gab sie seiner Mutter Lea und Rahel sieht es und sagt, Lea, gib mir doch da davon, weil die Rahel hatte noch keine Kinder. Also so eine Fruchtbarkeitsgeschichte war das. Und Lea sagt dann, reicht es nicht, dass du mir schon meinen Mann weggenommen hast? Jetzt will es auch noch die Früchte, die mein Sohn auf dem Feld sammelt. Aber pass auf, wir machen einen Deal. Ich erzähle das jetzt mal so ein bisschen. Wir machen einen Deal, du kriegst die Liebesäpfel, dafür schläft der Jakob heute Nacht bei mir. Das war die Situation, muss man sich mal denken. Und dann rennt sie voller Freude dem Jakob entgegen, als er der vom Feld heimkommt oder von den Tieren und sagt, du, ich habe der Rahel die Liebesäpfel gegeben, ich habe dich erkauft für heute Nacht. So steht es da. Die Lea, die muss um jeden Zentimeter kämpfen. Um jedes bisschen Zuneigung ringen. Und dabei war sie, ich habe ja schon gesagt, sie hatte Kinder, in einer relativ guten Position. Die hatte zu dem Zeitpunkt bereits 4 Söhne. Die Lea, die Rahel hatte nichts. Ja, das heißt, Lea wurde schwanger, relativ schnell nach der Hochzeit, bekam einen Sohn, dann den Ruben, seht ein Sohn bedeutet es. Dann sagte sie, und das meine ich mit dem Ringen, der Herr hat mein Elend gesehen, jetzt wird mich mein Mann lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Klappt nicht, bekommt seinen zweiten Sohn. Der Herr hat gehört, das war dann der Simon, dass ich nicht geliebt werde. Darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt. Und sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Jetzt wird sich Jakob endlich mir zuwenden, weil ich ihm 3 Söhne geboren habe. So nannte sie ihn Levi, das bedeutet Zuwendung. Und schließlich wurde ein 4. Sohn geboren. Ich will Gott den Herrn preisen, das ist Juda. Die Lea ringt um die Liebe ihres Mannes und tut alles, was eine Frau damals tun konnte und tun musste, um eine gute Ehefrau zu sein. Und sie hofft, sich dadurch irgendwie die Liebe ihres Mannes zu erkaufen. Aber es gelingt ihr nicht, zumindest nie ganz. Ganz egal, was sie tut, sie spielt immer nur die zweite Geige. Wir leben in Deutschland in einer Gesellschaft, der jeder zumindest theoretisch entscheiden kann, wen er liebt, wen er heiratet und so weiter. Und dennoch leben bei uns eine Menge Menschen hier unter uns, die nicht geliebt werden. Ja? Sei es, dass Gewalt in der Ehe herrscht oder sonst irgendwas oder einfach keine Liebe da ist, warum auch immer, oder keine mehr. In vielen Beziehungen wird ein Partner unterdrückt und ausgenutzt und noch mehr Kinder. Es gibt viele ähnliche Fälle in Deutschland. Als Christ, so wie ich Bibel auch verstehe, bin ich kein Freund, beziehungsweise bin ich gegen Abtreibung. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich sehe immer nur eine Seite der Medaille. Jetzt nicht erschrecken, ich erkläre gleich, was ich meine. Ja, ich sehe das Recht auf Leben. Ja, dass ein Mensch von Gott gewollt und geliebt ist. Aber wo ist das Recht, geliebt zu werden? Wo ist das, was mich zu Menschen macht? Ich möchte euch 2 Beispiele erzählen aus meinem, was mir so begegnet ist. Es hat mir mal jemand erzählt, meine Mutter, die hat mich morgens aus dem Haus geschickt und hat gesagt, vor heute Abend will ich dich nicht mehr sehen. Ja, du bist hier im Weg, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht. Heute Abend zum Schlafen kannst du wieder heimkommen. In Deutschland. Das ist aber nicht einen Tag, sondern jeden. Über einen langen Zeitraum. Wie gesagt, solche Dinge gibt es in Deutschland nicht nur einmal. Und dann kommst du plötzlich auf ein Thema. Und das ist das zweite Beispiel. Ich hatte als Jugendlicher, also so als 16-, 17-Jähriger, eigentlich nur 2 gute Freunde. Der eine war aus dem Kinderheim. Im Kinderheim groß geworden. Wir durften so 17, ich glaube, ich war schon in der Ausbildung, als diese Situation war. Und dann war das so die Zeit, wo das aufkam, diese Demonstrationen wegen der Abschaffung Paragraph 218, also Abtreibungsparagraph, straffrei zu machen. Und da ist er mitgelaufen bei diesen Demonstrationen als 17-Jähriger. Und ich habe das nicht verstanden. Natürlich war ich so eingestellt, ich war so groß geworden, sowas ist falsch, sowas ist Sünde. Das war für mich völlig klar. Und so habe ich ihn gefragt, warum bist du da dafür, dass Abtreibung freigegeben wird? Dann hat er zu mir gesagt, so ungefähr, weißt du eigentlich, wie mein Leben aussieht? Wenn jemand mitbekommt, dass ich aus dem Kinderheim bin, dann werde ich sofort beiseite gestellt. Ich werde behandelt wie ein Mensch zweiter Klasse. Und wenn irgendwo was ist, werde ich sehr gern als Sündenbock hergenommen. Das ist ja so, also jetzt mein Satz, das ist ja so bequem. Und ich hatte bisher wirklich ein bescheidenes Leben. Meine Mutter wollte mich damals nicht und später konnte sie nicht. Und so bin ich und meine Schwester im Heim gelandet. Wenn mich meine Mutter hätte abtreiben dürfen, wäre mir dieser ganze Mist erspart geblieben. Es war seine Sicht der Dinge. Das ist eine völlig andere Seite, auf die ich nie gekommen wäre. Ich bin immer noch kein Befürworter der Abtreibung, im Gegenteil. Doch machen mich solche Aussagen sehr nachdenklich, weil alles, was ich sehe und wahrnehme, hat mindestens noch eine zweite Seite. Leben ohne geliebt zu werden, nur versorgt, obwohl man natürlich sagen muss, in einem Kinderheim oder in so SOS-Kinderdörfern und was es da alles gibt, da gibt es ja eine Menge davon in Deutschland, viele, viele tausende Kinder, die so leben. Ja, da, die Mitarbeiter, die da leben, die machen das mit Liebe und Hingabe. Allein wenn ich überlege, wie viele Eltern ich kenne, die Kinder als Pflegekinder aufgenommen haben, mit welcher, was die alles an Energie, an Liebe da reinstecken. Aber es ist trotzdem etwas anderes. Ja. Wenn wir an einem bestimmten Punkt sind im Leben, dann ist es gar nicht mehr so leicht, da rauszukommen. Wir merken das ja auch, wenn wir selber auf eine bestimmte Weise wahrgenommen werden. Ja, wenn mal ein Stempel drauf ist oder ich in eine Schublade gesteckt bin, habe ich unheimlich Mühe, da wieder rauszukommen. Es ist so schwer, in einem bekannten Umfeld, dass sich die Wahrnehmung von einer Person verändert. Das Verrückte dabei ist, dass viele Menschen dann ihr Verhalten auch dieser Außenwahrnehmung anpassen. Ja, wenn ich schon nicht geliebt werde, dann gäbe ich wenigstens einen Grund dafür. Lea kam da nicht raus. Und es ist uns berichtet, wie es dann war, und es ist uns nicht berichtet, wie es dann war, als die Rahel gestorben ist. Ja, es war ja so, die Lea hatte, wie gesagt, relativ schnell 4 Söhne, später nochmal 2 und eine Tochter. Und die Lieblingsfrau, die Rahel, also die Lieblingsfrau vom Jakob, die bekam Josef relativ spät, da hatte die andere, die Lea, schon 6 Kinder. Und beim zweiten Sohn, beim Benjamin, ist sie gestorben. Die übrigen Söhne, das war von Nebenfrauen, das ist nochmal eine ganz besondere Geschichte. Ob das was für Lea änderte, als Rahel nicht mehr da war, wissen wir nicht. Die Bibel sagt da nichts, darüber nichts. Wir wissen nur, die Lea wurde im Familiengrab bei Abraham und Isaak später begraben und bei der Rebekka. Menschen wie Lea, die nicht geliebt und abgelehnt wurden oder werden, gibt es viele. Es gibt so viele, die sich um Liebe und Anerkennung bemühen und doch nie bekommen. Lange zu kämpfen und immer das Signal oder das Gefühl zu bekommen, es reicht nicht, ich genüge nicht. Ich selbst kenne einige, auch denen gesagt wurde als Kind, wir haben dich nie gewollt. Wir können nur ahnen, was es mit jemandem macht und wie es ihn prägt für sehr lange Zeit. Was sage ich so jemandem? Wie begegnen wir einer Person, die so nach Liebe und Zuneigung hungert? Wir haben ein Angebot, eine klare Botschaft. Angebot, das wir aus der Bibel kennen und das zumindest zum Teil zu einer Wahrheit in unserem Leben geworden ist. Du bist wertvoll. Du bist es wert, geliebt zu werden und Gott sieht dich als wertvoll an. Ich das so jemand sage und er ist dann noch nicht davongelaufen, kann ich ihm erklären zu versuchen, was mit der Liebe Gottes auf sich hat für ihn. Dass er gedacht ist als Gottes Gegenüber. Dass Gott Mensch wurde, um ihm zu begegnen. Und dass er die Last, alles, was er im Leben mit sich rumschleppt, auf sich genommen hat. Und auf sich nehmen will, auch aktuell. Und dass dieser jemand, dieser Jesus, nennen wir mal beim Namen, dass er für uns den Weg zu Gott und zu einem erfüllten Leben ist. Das können wir jetzt viel ausführlicher nach predigen, das ist die Kurzform der Botschaft. Wenn ich das höre, nach Liebe, Hunger, ist vielleicht dann doch mal einer dabei, der sagt, hey, hört sich nur super an, nehme ich. Das klingt gut. Und mancher denkt vielleicht, damit ist alles gesagt. Und ich würde mit dem Gefühl hier runter, ich könnte Amen sagen und könnte mit dem Gefühl hier runtergehen, ich habe dich belogen. Ich habe dir was verkauft und habe dir das Kleingedruckte vorbehalten. Ja, das hat so ein bisschen was von dem Brief vorhin von der Lea. Vater sagte mir, ich hätte das Vorrecht als die Ältere. Das steht mir so zu. Eine Nacht war ich glücklich. Am nächsten Morgen. Wisst ihr, das Evangelium wird manchmal weitergegeben wie ein Kochrezept. Doch wenn du ausgehungert bist, nichts zu beißen hast, auch nichts zu essen, zu kaufen, dann nützt dir das Rezept reichlich wenig. Was du brauchst, ist eine Mahlzeit. Etwas Greifbares. Und das ist leider eine Wahrheit. Das wurde ja spätestens in den 90er Jahren wirklich erkannt. Das ist eine Wahrheit von Evangelisation, bei der sich Menschen bekehren und in neues Leben starten, dass sie recht bald feststellen, es ist immer noch dasselbe Leben. Es sind dieselben Probleme, es ist derselbe Hunger, die Ehe läuft auch nicht besser wie vorher und die Kinder bringen mich immer noch an meine Grenzen wie vorher auch. Und nach etlichen solcher Erkenntnissen, dann hat man dann angefangen, über sowas nachzudenken, das ist ein komisches Wort, aber so heißt es eben Nacharbeit. Bis heute ist das Thema. Doch ich habe im Laufe der Zeit sehr viele, ihr habt ja auch einige solche Veranstaltungen mit durch und ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Ich habe viele solche Veranstaltungen mitgemacht und auch veranstaltet. Nur wenige sind geblieben. Mit einem Grund, nur einer, weil meist die sogenannte Nacharbeit das Stiefkind ist. Ja, es werden hunderte Stunden in eine Planung einer Veranstaltung gesteckt, wie man Menschen erreicht. Und dann denkt man noch zwei Abende im kleinen Kreis darüber nach, was machen wir denn mit denen, die zum Glauben kommen? Was haben wir denn anzubieten? Meist kommt dann sowas raus wie ein Glaubensgrundkurs und so weiter. Das möchte ich auch gar nicht schlecht reden. Aber eigentlich müsste es umgekehrt sein, hunderte Stunden. Was machen wir mit denen, die zum Glauben kommen und maximal gleich viel für die Evangelisation selber? Warum ist es so? Da gibt es ganz viele Interpretationen, kann man ganz viele. Ich habe euch mal zwei sehr bitterböse aufgeschrieben. Die Erfolgsquote ist uns wichtiger als die Menschen, die da dahinter stehen. Das Zweite, wir glauben überhaupt nicht, dass Menschen zum Glauben kommen, warum soll man großartig darüber nachdenken, was wir hinterher mit ihnen machen. Das klingt sehr negativ und zum Teil meine ich es auch so. Wenn jemand sagt, ich nehme die Hand an, die mir geboten wird, ich nehme das Evangelium an, dann erwartet er was. Irgendetwas muss doch jetzt anders sein. Wie gesagt, die Lebensumstände ändern sich ja erstmal nicht. Und ein Glücksgefühl ebbt ab. Natürlich kann jetzt jemand von euch einwenden und sagen, ja, es gibt doch Zeugnisse aus der Bibel und bis heute, dass sich bei jemandem das alles radikal geändert hat. Von jetzt auf nachher. Und das stimmt, das gibt's. Aber es ist die Ausnahme. Viele Menschen, wie viele Menschen kennst du höchstpersönlich, die aus einer nicht-christlichen Lebenssituation kamen und deren Leben sich nach einer Entscheidung für Jesus innerhalb kürzester Zeit radikal verändert hat? Wo sich schlimme Situationen aufgelöst haben und es alles in Ordnung war soweit. Wie viel kennst du persönlich? Die meisten wachen in ihrem ganz normalen Leben wieder auf. Und was bleibt dann? Was haben wir zu bieten? Schaut euch mal hier im Saal um. Schaut mal um, wer da sitzt. Was hier im Saal sitzt, ist die Substanz des Evangeliums. Die Substanz der Botschaft des Evangeliums. Was hier im Saal sitzt, das ist das, was greifbar ist. Was hier im Saal sitzt, ist gelebte Liebe, Gemeinde. Und wenn wir in die Lehren Jesu hineinschauen und dann später bei Paulus und den anderen Briefeschreibern, ist es immer wieder Thema, ist sogar ein zentrales Thema, wie geht ihr miteinander um? Wie wirkt sich das auf andere aus? Verstehen wir? Liebe darf nicht einfach ein Versprechen bleiben, sondern es braucht Substanz. Als Kontrast zu dem, was Menschen woanders erleben. Gemeinde soll anders sein. In der Gemeinde zeigt sich die praktische Liebe Gottes. Jetzt bricht beim einen oder anderen vielleicht Panik aus. Wie soll ich das denn leisten? Wie sollen wir diesen Ansprüchen gerecht werden, wie sollen wir denen genügen? Und die Frage ist mehr als berechtigt. Natürlich können wir als Gemeinde oder noch weniger als Einzelne die Liebe geben, die gebraucht wird. Noch weniger die Liebe eines Partners oder von Eltern ersetzen. Das geht nicht. Das wäre eine völlige Überforderung. Totale Überforderung. Es verlangt auch niemand, nicht so. Wisst ihr, was uns Substanz gibt? Ich habe kürzlich, ich glaube, das war vor 2 Wochen über den Jakob, die Gemeinde beschrieben als die Gruppe der Mühseligen und Beladenen. Eine Gruppe, die Hilfe braucht, die da sitzt und eigentlich Hilfe braucht und die sich gegenseitig stützen, sich gegenseitig helfen, nicht unterzugehen. Das ist genau das, was wir anzubieten haben. Das ist unsere Substanz. Ja? Komm mit ins Boot. Lea, du musst nicht mehr allein kämpfen, um nicht unterzugehen. Wir versuchen uns gemeinsam über Wasser zu halten. Ja, was Menschen suchen in der Gemeinde, wenn keine falschen Versprechungen gemacht werden, sind nicht gigantische Lösungen. Nicht bei uns. Ja, das kann ich im Internet finden, wenn ich YouTube anmache, so gefühlt bei jedem zweiten Mal kommt irgend so eine Nase, die mir verkaufen will, dass ich mit 250 Euro Startkapital monatlich 10.000 Euro verdienen kann. Das haben wir nicht und das haben wir auch nicht nötig. Wir brauchen keine großen Heilsversprechen, die sich dann als Luftnummer entpuppen, sobald eine Nadel nur in die Nähe kommt. Das, was wir haben, sitzt hier. Mit allen Stolpersteinen und Menschlichkeiten, die dazugehören. Mit unseren Gaben und mit unseren Unzulänglichkeiten, auch mit unseren ganz persönlichen. Es klingt erschreckend wenig. Vielleicht klingt es in deinen Ohren sogar entmutigend, aber genau darin liegt die Kraft. In diesen Unzulänglichkeiten, in dieser Unvollkommenheit. Was sagt Jesus da dazu? Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nochmal, wie kürzlich auch bei der Predigt über Jakob, willkommen in Gottes Welt. Tabea hat es gerade eben gesagt, gestern waren wir mit dem Gemeindetag zusammen und das ist ja, Gemeindeentwicklung ist eigentlich gerade immer Thema, auch bei mir im Kopf, und ich saß kürzlich mal da und habe mir Gedanken gemacht, weil ja eine der Fragen ist so Leitbild, Ziel und so weiter. Und wie passt es in unsere Gegend? Und dann kamen wir ein paar Gedanken. Wer sind wir eigentlich? Wer sind wir? Dann habe ich so für mich aufgeschrieben, schreiben drauf, wir sind Haus Salzwüste. Wer wissen will, was sich da dahinter verbirgt, selber überlegen oder mal fragen, was ich mir dabei gedacht habe, könnt ihr nachher machen. Wir sind nichts Besonderes. Wir sind nicht besonders kreativ, nicht besonders hip, nicht besonders toll. Wir haben nicht die tollste Predigt und nicht die coolste Band. Was uns jedoch wichtig ist, ist aufeinander zu achten, Zeit füreinander zu haben und uns in Schwierigkeiten zu unterstützen. Und selbst da scheitern wir oft genug. Der wichtigste Satz für uns kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Hilfe geben. Kommt zu uns und wir versuchen es gemeinsam. Auch das klingt schon ziemlich ideal, aber ich glaube, es ist klar, was ich damit meine. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, das ist ein weites Feld, das wir als Gemeinde vor uns haben. Es ist ein weites Feld, was wir in der Gemeinde haben. Und ich danke dir, dass du in all dem bist. Und dass wir in all dem leben dürfen und dass du einen Platz und eine Idee für uns hast. Jesus Christus, hier hast du meine leeren Hände. Ich kann nichts aus eigener Kraft. Diese Hände und das bisschen, was ich habe, das gebe ich dir, dass du etwas daraus machst. Amen.